Das Recycling ist die Basis für eine Kreislaufwirtschaft und alles, was drüber ist, ist praktisch noch besser, weil wenn ich Sachen wiederverwende, wie in den Zerkaufhäusern zum Beispiel, also die Müllvermeidung, also Gebraucht kaufen, wie Kleidertauschpartys unter anderem oder Secondhand-Märkte, da bin ich dann wirklich in der Ressourcenschonung, weil ich nichts Neues mehr produzieren muss. Also das wäre für mich der erste Schritt zu schauen, hey, was macht mich eigentlich aus als Mensch? Wo will ich hin? Was will ich in die Welt bringen? Und im Weiteren kann man sich natürlich die Lebensbereiche anschauen und für sich kleine Maßnahmen definieren.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Mein heutiger Gesprächspartner führte bis 2014 ein ganz normales Leben, wie er sagt. Er ging shoppen, aß Fleisch, bereiste andere Kontinente. Dann sah er in Malaysia und Afrika die Schattenseiten der westlichen Konsumgesellschaft und begann, sich mit dem Thema Ressourcenschonung, Gemeinwohl und Klimaschutz auseinanderzusetzen. Inzwischen kümmert er sich für den ZAK in Kempten um Aufklärungsarbeit, was den Umgang mit Müll angeht, hat den Unverpacktladen in Kempten initiiert und einen Verein gegründet, der all die kleinen Initiativen rund um das Thema bündelt. Wir sprechen darüber, wie realistisch eine Kreiswirtschaft ist, weshalb Mülltrennung so fundamental wichtig ist und wie man beim Blick in die Realität nicht den Mut verliert. Habt gute Unterhaltung mit dem Allgäuer Mechler Steffen Kustermann. Steffen, wir stehen hier an einem spannenden Ort. Wir sind umgeben von Bahngleisen und der Kirchenuhr, die regelmäßig läutet, aber wir versuchen jetzt trotzdem einfach die möglichst stillen Phasen abzupassen. Du hast dein Leben ziemlich viel der Ressourcenschonung und dem Müll auch gewidmet und meine erste Frage, die ist vielleicht ein bisschen groß für den Anfang, aber was ist, wenn wir nicht Müll trennen? Was wird passieren, wenn wir mit dem Müll oder mit den Ressourcen nicht gut umgehen?
Ja, also hallo erstmal, Erika. Vielen Dank für die Einladung hier. Freut mich wirklich riesig. Mir macht es echt Freude, mich auch ja, über Sachen zu unterhalten, die mir vor allen Dingen am Herzen liegen auch. Was passiert, wenn wir nicht Müll trennen? Also grundsätzlich befinden wir uns gerade im Zustand einer Konsumgesellschaft. Das heißt, unser Konstrukt an Gesellschaft hält sich im Prinzip dadurch am Leben, dass wir konsumieren und dadurch eben auch Müll produzieren. Das Problem ist, wir haben eine stark wachsende Weltbevölkerung. Ich sage mal, ich bin ja auch in Schulklassen unterwegs. Meine Oma, die ist 1920 in der Ecke geboren und damals waren es einfach noch ein Viertel von der heutigen Weltbevölkerung. Und da merkt man einfach schon, krass, es ist nicht so weit weg. Und da kommt schon ein enormer Druck so in das System Erde Mensch, sage ich jetzt mal. Und das führt natürlich dazu, dass wir zukünftig mit Ressourcen ganz anders wirtschaften müssen. Das heißt, wir müssen uns hinsichtlich der Knappheit von Ressourcen einfach auch zu einer Kreislaufgesellschaft entwickeln. Und die Mülltrennung ist die Basis. Also da führt kein Weg dran vorbei, weil nur wenn Müll oder Abfall grundsätzlich getrennt ist, wird es wieder zur Ressource. Und die Frage ist, wer macht's?
Ja. Ist eine Kreislaufwirtschaft realistisch?
Ja, ich meine, es ist auch in Sachen vom Klimawandel natürlich, was ist realistisch, ist eine ähnliche Debatte vielleicht, würde ich sagen. Die Frage ist, wenn wir unsere Lebensgrundlage in irgendeiner Form erhalten wollen, dann müssen wir in diese Richtung denken und handeln. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Ja? Und die Natur macht es im Prinzip vor. Ja? Also die denkt ja nicht in Knappheit und sagt und mega effizient. Also die sagt, die ist effektiv, die Natur. Die sagt, hey, Kirschbaum, wenn die effizient wäre, die Natur, dann würde sie eine Kirsche entwickeln, die am Boden dann hoffentlich zum Baum wird. Aber die sagt, nee, wir machen eine Fülle draus, machen einen öko-effektiven Gedanken, verwirklichen wir und bringen einfach tausende Früchte in die Welt und schaffen dadurch ein ganzes Ökosystem, das sich nährt, das sich selber nährt. Ja, also da ist ja keiner, der leidet und niemand, der Schaden nimmt sozusagen. Ja. Und trotzdem ist es in Hülle und Fülle da. Ja. Und das ist einfach, das sollte man sich immer mehr zum Vorbild nehmen, finde ich. Ja. Nicht Sachen weniger schlecht machen, sondern Sachen mal neu denken, ja, und entsprechend auch Produkte oder was auch immer generieren, die eben wieder in technische oder biologische Kreisläufe zurückgeführt werden können.
Jetzt steckst du ziemlich tief wahrscheinlich in dem Thema drin. Hast du den Eindruck, dass es schon vorangeht oder eigentlich das, was jetzt so gemacht wird, ein Tropfen auf dem heißen Stein ist?
Ja, also grundsätzlich sieht man da schon eine Bewegung. Es gibt auch, denke ich, schon einige Startups, die in diese Richtung denken. Ich meine, die Inflation und Pandemie, da ist schon vieles wieder zum Teil kaputt gemacht worden, habe ich so den Eindruck. Aber wir halten uns durch Reglementierungen und so weiter schon sehr stark einfach selber auf, ja. So, um Sachen neu zu denken. Also wir sind eigentlich in dem Konstrukt gefangen. Wir machen Sachen weniger schlecht, ja, und regulieren unser System immer weiter, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt noch weniger einsparen und den Ottomotor, wie auch immer, ein bisschen besser machen, statt auf Konzepte wirklich umzuswitchen, die dann auch vielversprechender sind, wo natürlich auch immer eine Lobby dahinter steckt, klar. Mhm.
Ja. Was sind so Sachen, wo du sagst, ja, das wäre jetzt wirklich vielversprechend? Das ist nicht nur irgendwie ganz nett gedacht und klein, sondern was sind so Sachen, wo wirklich die großen Hebel wären?
Also zu den Hebeln kann ich mich so ein bisschen auf den Circularity Gap Report von 2021 beziehen. Der Circularity Gap Report, wie der Name schon sagt, also der definiert praktisch so ein bisschen die Lücken für die Kreislaufwirtschaft. Und in diesem Kontext gab es eine schöne Grafik, die praktisch über die, also speziell ging es um das Thema Klimawandel beispielsweise, welche Maßnahmen in den einzelnen Lebensbereichen, also Verkehr oder gesellschaftlichen Themen wie Verkehr, Ernährung, Bausektor und so weiter aufgetragen wurden. Und die hatten dann entsprechend ihrer Wirksamkeit oder dem Einsparpotenzial eine Ausdehnung, mhm. Ja, also grafisch dargestellt. Und da hatten wir ganz klar gesehen, der Bausektor ist eine enorme CO2-Schleuder oder Einsparpotenzialmöglichkeit. Mhm. Ja. Aber es bedingt sich alles gegenseitig. Also wenn wir denken, ja, wenn ich mich jetzt vegan ernähre, dann ist alles gut, dann ist es nur, es ist ein wichtiger Baustein in der Ernährung, sich pflanzlicher zu ernähren. Und gleichzeitig spielt so viel in anderen Bereichen. Also wir können nicht sagen, das ist die eine Stellschraube, die es braucht. Das ist leider so, weil das wäre ja schön, wenn es das gäbe. Ja, weil dann könnten wir sagen, hey, wir fokussieren uns komplett auf diese Maßnahme. Leider ist es ein bisschen komplexer. Ja, und es bedingt halt viele, viele Lebensabschnitte, wo mega viele Stellschrauben einfach sind. Ja, und da müssen wir gesellschaftlich einfach hin, dass wir sagen, hey, wir haben verschiedene Lösungen, die an verschiedenen Standpunkten einfach ansetzen. Und wir unterstützen eben diese breite Bandbreite.
Und was sagst du so Leuten, die halt sagen, ja gut, das Flugzeug fliegt ja eh oder das, wenn ich einmal, oder was, ja, welche Auswirkungen habe ich schon als kleiner Mensch? Weil das muss doch eigentlich die Industrie und die großen Themen müssten doch erstmal angepackt werden, bevor ich dann da irgendwas verändern könnte.
Ja, also es ist natürlich so, dass wir nicht alle Hebel irgendwie in der Hand haben. Ja, und dennoch sind wir einfach über 8 Milliarden Leute auf dem Planeten. Und wenn jeder sagt, hey, ist ja nur ein Strohhalm, da gab es mal den Spruch so, it's just one straw, der irgendwo im Meer landet, dann ist es halt auch eine Masse. Ja? Und gleichzeitig bin ich eben auch der Meinung, dass da politisch mega viel einfach passieren muss und reguliert werden muss. Aber wir müssen jetzt anfangen, dieses Bewusstsein zu schaffen. Wer das Bewusstsein nicht hat, und wir sind jetzt, also habe ich vorhin noch drüber nachgedacht, ein Zitat, weil ich mir dachte, was kommt denn da für eine Frage vielleicht, ja. Und ich habe ein Dreivierteljahr in Ostafrika verbracht und da bin ich über ein afrikanisches Sprichwort gestolpert. Das nennt sich, wenn du denkst, du kannst keinen Unterschied machen oder du bist zu klein, um einen Unterschied zu machen, dann hast du wohl noch nicht eine Nacht mit einem Moskito verbracht. Also, Und ich finde, da ist schon ein bisschen was dran, so, ja. Und man sieht es ja an Persönlichkeiten wie Greta Thunberg zum Beispiel. Ob man jetzt die Szene mag oder nicht, aber es ist eine 13-Jährige, glaube ich, gewesen damals, oder? Die Massen in Bewegung gesetzt hat. Und deswegen, die Generationen werden kommen, die politisch auch aktiv werden. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen jetzt und sind auch gesellschaftlich so weit, dass wir sagen, hey, wir sollten eigentlich dieses Bewusstsein jetzt haben. Wir haben alles Wissen. Es gab noch nie einen Zeitpunkt, wo wir mehr Wissen zugreifen konnten. Und gleichzeitig verhalten wir uns, als ob es zweite, dritte Erde gibt, wo wir Ressourcen zapfen könnten.
Mhm. Ja. Ja. Jetzt mal wirklich auf die eine Person runtergebrochen. Was sind, nochmal Hebel, was wären so Bereiche, wo einzelne Personen ansetzen könnten, wo es sinnvoll ist? Also sinnvoll ist es überall, aber wo es am meisten Auswirkungen hat?
Also auch da kann man sich natürlich jeden Lebensbereich anschauen und vielleicht erstmal seine eigenen Werte definieren und schauen, hey, was ist denn der Wert Respekt jetzt zum Beispiel in meinem Fall? Wo fängt der an und wo hört der auf? Ja, weil dann kann ich halt irgendwann nicht mehr sagen, Respekt hört an der Ladentheke auf, weil die Textilien, die ich konsumiere, die werden auch irgendwie unter welchen Bedingungen erzeugt oder hergestellt. Gell? Genauso geht es natürlich mit dem Thema Ernährung weiter. Also das wäre für mich der erste Schritt zu schauen, hey, was macht mich eigentlich aus als Mensch? Wo will ich hin? Was will ich in die Welt bringen? Und im Weiteren kann man sich natürlich die Lebensbereiche anschauen und für sich kleine Maßnahmen definieren. Und ein wichtiger Teil finde ich schon die Ernährung. Also ich ernähre mich auch nicht 100% vegan, mein Haushalt ist vegan. Draußen ist es gerade im Allgäu manchmal einfach gar nicht so einfach. Ja. Auch wenn das vielleicht eine Ausrede ist, wer weiß es. Aber ich meine, gerade im Thema Gebäude oder Wohnen ist es die Heizung. Ja, man hat natürlich nicht immer die Möglichkeit, eine Heizung auszutauschen. Macht es Sinn, eine Heizung auszutauschen? Ich kann mit dem Fahrrad fahren, das sind wir bei den alten, lapprigen Argumenten, die man halt immer so anbringen kann. Ich find, man darf sich auch mal einfach überlegen, mit wem ich Zeit verbringe. Und da vielleicht auch eine Ressource schöpfe, wo ich sage, hey, ich möchte mich mit Leuten umgeben, die einfach auch diesen Spirit tragen. Weil es ist ja, ich meine, jeder kennt das, man fährt auf eine Messe oder ein cooles Event, hat einen vollen geilen Spirit und Tatendrang und dann kommt man heim und macht vielleicht seinen Laptop auf und denkst du, ja, was wollt ihr jetzt eigentlich machen? Also so ging es mir immer. Und deswegen war es für mich einfach auch wichtig, einen Raum zu schaffen, wo diese Leute zusammenkommen, wo dann einfach mehr entstehen kann. Ja, wo man mal ein bisschen größer denken kann, ohne dass man gleich wieder in die Schranken gewiesen wird, weil es eh nichts bringt. Mhm. Ja, das ist einfach hart. Ja. Und in der Gesellschaft leben wir aber.
Hast du den Eindruck, dass es hier im Allgäu sehr wohl auch Gleichgesinnte gibt oder muss man da schon sehr weit suchen, um wirklich motivierte Leute zu finden?
Also ich denke, die gibt es überall tatsächlich. Nur ist es manchmal nicht so einfach, die zu identifizieren oder zusammenzubringen. Und natürlich tut man sich vielleicht in der Großstadt leichter, weil ich habe mir mal sagen lassen, dass Hamburg ungefähr 9 Jahre von der Bewusstseinsbildung weiter ist wie München. Und dann habe ich gesagt, ja, dann will ich nicht wissen, wie weit Kempten hinter München nur liegt. Gell? Ja. Ja, und gleichzeitig bin ich der Meinung, die gibt es überall. Ja, die muss man bloß zusammentrommeln. Und dafür braucht es halt Kanäle oder Möglichkeiten. Ja.
Über die Kanäle und das Zusammentrommeln, da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Ich würde noch ganz kurz noch mal ein bisschen konkret bei dem bleiben, was die Einzelnen tun können. Und zwar würde ich ganz gerne, weil du ja auch beim Zack arbeitest, ganz kurz nochmal auf das Thema Mülltrennung kommen. Weil ich schon auch beobachte, ich zweifle manchmal daran, ob es überhaupt Sinn macht, noch Müll zu trennen, wenn man an manche Stellen schaut. Was sagst du dazu? Was sagst du mir als Motivation, wieder ordentlich Müll zu trennen?
Okay, also ich bin ja auch in Schulen unterwegs, genau mit dem Thema Mülltrennung. Viele Schulen haben überhaupt kein Mülltrennsystem. Das heißt, die tun sich schon massiv schwer. Das heißt, da brauche ich nicht mit einem Konzept reinkommen und sagen, hey, Mülltrennung wäre schön, ja, wie soll ich es denn machen? Deswegen nimmt der Zack jetzt auch Gelder in die Hand, um diese Schulen auszustatten und das einhergehend mit einem Bildungskonzept eben zu begleiten. Und wo was reinkommt, also ist relativ schnell gesagt. Aber genau um den Punkt geht es eigentlich, was du gerade ansprichst. Also es geht eigentlich um einen Pep-Talk. Also warum mache ich das überhaupt? Und ein wichtiger Baustein in dieser Unterrichtseinheit ist für mich die Abfallhierarchie. Also das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie eine umgekehrte Pyramide. Und es fängt oben an oben ist der breite Teil. Das heißt, da soll auch möglichst viel Ressourcen da reingesteckt werden. Das fängt an mit der Abfallvermeidung. Ja, geht dann praktisch über die Wiederverwendung, dann in das Recycling, später dann in die Verwertung, in die thermische Verwertung zum Beispiel jetzt bei uns hier im Müllheizkraftwerk und ganz unten in die Beseitigung. Und ich finde, diese Pyramide, also die schmälert sich ja nach unten, das heißt, die Abfallmenge soll nach unten auch abnehmen und die spiegelt eigentlich auch eine gewisse Entwicklung unserer Gesellschaft wider. Weil früher, vor 50 Jahren ist der Zack gegründet worden, jetzt 52, hat man einfach viel beseitigt in Landfill, also Deponien, ja, und irgendwann hat man gemerkt, wir wissen nicht mehr, wohin mit dem Müll. Wir verbrennen es jetzt, ja, und machen daraus eben Wärme und Strom. Und das ist im Prinzip, wo viel unsortierter Müll landet aktuell. Das heißt, der ist dann einfach weg. Also alles, was unsortiert ist oder was nicht richtig getrennt ist, ja, da geht es ja auch schon weiter. Also wenn ich jetzt einen Joghurtbecher mit Aludeckel noch dran am Kunststoff und da vielleicht noch die Papierbanderole noch dran habe, dann ist das was maschinell nicht mehr getrennt werden kann. Das heißt, da landet sehr viel dann doch wieder in der thermischen Verwertung und damit ist es weg. Ja, wo wir aber gesellschaftlich hin müssen, ist wir haben es ja vorhin schon gehabt mit dem Thema Kreislaufgesellschaft, Kreislaufwirtschaft. Das heißt, das Recycling ist die Basis für eine Kreislaufwirtschaft. Und alles, was drüber ist, ist praktisch noch besser. Weil wenn ich Sachen wiederverwende, wie in den Zack-Kaufhäusern zum Beispiel, also die Müllvermeidung, also Gebraucht kaufen, wie Kleidertauschpartys unter anderem oder Secondhand-Märkte, da bin ich dann wirklich in der Ressourcenschonung, weil ich nichts Neues mehr produzieren muss. Also wir orientieren uns, müssen uns zwangsweise nach oben orientieren und die Mülltrennung ist die Basis für das Recycling überhaupt, für die dritte Stufe, die ja eigentlich den Grundgedanken erstmal nur auffasst von, wir wollen Sachen im Kreis behalten. Ja. Und wenn Mülltrennung nicht funktioniert, dann rutschen wir einfach weiter nach unten. Mhm. So ist es. Und was unten ist, ist weg. Also unter der dritten Stufe ist weg.
Ja, ich glaube, also ich habe jetzt gerade ein bisschen auch drüber nachgedacht, woher eigentlich meine diese Hemmung oder diese Zweifel kommen. Ich glaube auch, weil ich ahne, dass wahrscheinlich maschinell inzwischen relativ viel möglich ist, eben gerade zu trennen von Plastik und Papier, dass es vielleicht irgendwie übertrieben wäre, da sich jetzt irgendwie zu motivieren, das zu trennen, aber das ist einfach wahrscheinlich einfach falsch.
Also technisch ist schon viel möglich. Die Frage ist, wo ist es installiert? Also die Abfallwirtschaft ist ja auch ein sehr regionales Thema. Also ich war in der Fortbildung in Münster, die haben überhaupt keine Mülltrennung. Die sammeln nur Restmüll und sortieren den Restmüll maschinell. Das hat aber natürlich Auswirkungen auf die Qualität, weil wenn alles im Restmüll landet, dann habe ich, also klar trennen die noch Papier und Biomüll. Aber alles andere versuchen die eben maschinell zu trennen. Ja. Bei uns ist es ein bisschen anders. So, wir haben halt die Wertstoffinseln, wo schon vieles vorsortiert wird. Und im gelben Sack, da landen ja dann die ganzen Leichtverpackungen, also Weißblech, die Getränkekartons und Kunststoffe, Verpackungsmüll im Prinzip. Da ist es einfach der Vorteil, dass die Materialien sehr unterschiedlich in den Eigenschaften sind und ich dadurch eben auch eine technische Separation einfacher realisieren kann. Aber trotzdem, wenn das alles zusammengestopft ist, dann funktioniert es halt auch nicht mehr. Gell? Also auch die Technik kommt halt irgendwie an die Grenzen.
Ja.
Und muss natürlich, das sind ja Massen an Müll, die wir produzieren. Das heißt, die Anlage, die ist da wirklich am Rödeln auch. Gell?
Aber was hältst du von der Idee, dass die Verantwortung quasi weggenommen wird von den Menschen, die es halt offensichtlich eh nicht so gut machen, aus welchen Gründen auch immer, und dass man dann das halt einfach die Verantwortung übernimmt und das selber trennt? Ist das, also, was hältst du davon?
Ja? Finde ich richtig gut, weil ganz ehrlich, es ist ja ein Dschungel. So, wir hatten es vorhin mit den Maßnahmen, ja, das ist ein Dschungel. Ich muss mich echt, es ist anstrengend, ja, sich zu informieren, was kommt wohin, was muss ich nur machen und das wusste ich jetzt auch nicht, dass ich vielleicht von der Käseverpackung die Folie oben auch noch abziehe, weil das ja wieder ein anderer Kunststoff ist wie die untere Schale. Also es ist ja ein Wahnsinn. Ja, und es steht aber auf keiner Verpackung drauf oder auf den seltensten, ja, was wie gemacht wird. Deswegen wäre ich da ein richtiger Fan, wenn man sagt, hey, wir nehmen die Verantwortung zu uns oder zumindest weg vom Endverbraucher, der Endverbraucherin.
Ja, aber nochmal, was hältst du davon, die Verantwortung wegzunehmen von den Menschen? Okay. Für mich fühlt sich das fast schon irgendwo nach Scheitern an, weil wir so sagen, okay, die Leute schaffen es offensichtlich nicht. Wir übernehmen jetzt die Verantwortung, wir nehmen die Verantwortung weg von den Menschen und lösen das technisch. Und auf der anderen Seite ist es aber gleichzeitig natürlich eigentlich zielführend, weil es geht natürlich nicht darum, jetzt irgendeine Wertung über die Menschen zu schaffen, sondern einfach zu sagen, okay, das Ziel muss sein, dass Müll getrennt wird.
Genau.
Und wie genau das dann passiert, ist eigentlich egal. Aber irgendwo ist es auch schmerzhaft, sich als Gesellschaft einzugestehen, offensichtlich schaffen wir es nicht mal, Müll zu trennen.
Ja, Punkt. Genau so ist es tatsächlich. Ja, auf der anderen Seite, ja, ich meine, man überlässt das die Erzeugung von Lebensmitteln, so meine Oma hat es früher auch viel selber gemacht. Und gleichzeitig ist ja ähnliche Entwicklung. Ja, wir professionalisieren das, wir geben das Leuten an die Hand, die einfach Ahnung haben. Und die Leute konzentrieren sich auf ihren Alltag, der zum Teil eh nicht ganz so simpel ist und einfach und schwierig.
Ja.
Genau. Aber ja, ich bin da, es geht um die Sache ist Mülltrennung und wie kriegen wir das hin? Ja, ich meine, wir sind zu zweit, was die Umweltbildung beim Zack jetzt angeht. Wir haben 190 Schulen im Einzugsgebiet. Es sind unglaublich viele Menschen, die wir außerhalb der Schule auch noch erreichen sollten. Und gleichzeitig haben wir eigentlich keine Kapazität.
Mhm. Ja. Okay, bevor wir jetzt weg vom Müll gehen, habe ich noch eine ganz private Frage. Und zwar, ich stelle sie mir einfach jedes Mal, wenn ich bei den Müllinseln stehe. Der Unterschied zwischen Kartonage und Papier. Darf eine Kartonage in die runden Müllbehälter oder nicht?
In der Regel wird separat getrennt. Es gibt aber auch Mülltonnen, das sind größere Container, wo beides rein darf. Mhm. Also ich vermute, das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen. Also ich würde es in dem Fall rauslassen. Also es wird sicherlich vorab getrennt, weil es wird Mischpapier ja nochmal separat gesammelt. Also das ist ja eine höherwertige Papierqualität wie der Karton. Ja. Von dem her muss es vorher getrennt werden. Aber wie gesagt, es gibt auch Mülltonnen, die eben beides vereinen. Und das heißt, es muss eine technische Lösung dafür geben. Weil sonst würden sie es nicht anbieten.
Okay. Ja. Jetzt hatten wir vorher schon eben drüber gesprochen, Menschen zusammenbringen und so weiter, Engagement und so. Und es klingt ja auch jetzt schon in dem Gespräch bisher ein bisschen raus. Schaust du optimistisch oder eher pessimistisch in die Zukunft? Was Engagement, was die Verantwortung der Gesellschaft, die Ressourcenschonung angeht, schaust du da positiv oder eher negativ? Frustriert oder eher positiv in die Zukunft?
Ja, also grundsätzlich tun sich viele Initiativen schon aktuell schwer, glaube ich, auch Ehrenämtler zu finden, die einfach Lust haben, ja, sich in ihrer Freizeit also zu beschäftigen mit sinnvollen Tätigkeiten. Boah, ich glaube, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was es angeht. Also manchmal habe ich auch so das Gefühl, und das ist tatsächlich auch eine Aussage, die ich mal bei dem Vortrag gehört habe, wenn wir schneller an den Punkt kommen, wo wir praktisch Probleme haben, sind die Schäden weniger stark und gravierend. Das heißt, auch für Ökosysteme zum Beispiel, wenn die einfach zu lange in schlechten Zuständen wären, sozusagen, dann sind die Folgen einfach gravierender, wie wenn man sagt, hey, wir kommen an einen Punkt, wo man sagt, no return, wir müssen jetzt was ändern als Gesellschaft. Also es ist tatsächlich schwierig zu sagen. Ich habe so beide Seiten irgendwie in mir und gleichzeitig weiß ich, dass ich auf der optimistischen Seite unterwegs bin. Ja, also alles, was ich mache, hat irgendwie zum Ziel, Bewusstseinsbildung und Leute zusammenzubringen, die Lösungen und sich nicht in den Problemen suhlen. Mhm. Ja, das ist für mich einfach keine Ziel. Hat keinen Sinn, sich in Problemen zu suhlen. Also wir brauchen ja Lösungen und dafür brauchen wir einfach gute Leute, die Bock haben.
Mhm. Was machen diese Leute? Was sind so Veranstaltungen oder Projekte, die dir jetzt so in den Sinn kommen, wo du sagst, so ja, und die sind richtig cool und die vielleicht bringen sie sogar was, aber sie sind vor allem mal richtig cool.
Mhm. Ja, also ich habe 2020 einen Verein gegründet, der nennt sich Gemeinwohlgesellschaft e.V. Und innerhalb dieses Vereins gibt es verschiedene Initiativen oder Projekte, wie man es auch bezeichnen will, unter anderem ein ehrenamtlich betriebenes Versorgungszentrum in Kempten mit einem Unverpacktladen und nachhaltigen Textilien. Auf der anderen Seite eben auch das Projekt Allgäu vernetzt, die genau diese Initiativen, also Leute, die Lust haben, was zu verändern und, sage ich jetzt mal, einen größeren sozial-ökologischen Wandel voranzutreiben, dort bündeln und auch sichtbar machen und da auch verschiedene Initiativen oder Veranstaltungen ins Leben rufen, um die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, dass eben Leute da aufspringen können und sagen, hey, cool, eigentlich macht total Sinn. Und wir beäugen diese Themen einfach auch kritisch, das ist auch wichtig, weil manchmal verrennt man sich in seinen Ideen und ist da eigentlich gar nicht mehr wirklich praktikabel vielleicht. Aber was ich schon erlebe, ist einfach immer eine Herzlichkeit. Also Leute, die ja sich auch ein bisschen vielleicht verbunden fühlen und eben, glaube ich, schon auch ihre Werte kennen und sagen, hey, es ist mir wichtig, auch mich für zukünftige Generationen einzusetzen. Weil das ist eigentlich so das Kernthema. So, uns wird es immer gut gehen jetzt in dem Leben. Ja? Weil der Klimawandel oder die Folgeerscheinungen jetzt nicht die krass drastischen Auswirkungen haben in unserer Lebenszeit. Aber wer weiß, was in 3, 4, 5 Generationen ist.
Mhm.
Und ich war eben kürzlich auf einem Vortrag zum Thema 1,5 Grad. Also was ist das? Es klingt erstmal mega wenig. Ja, ist für viele gar nicht greifbar. Nur das Problem ist, dass diese Auswirkungen aber eben nicht linear mit dieser Temperatur ansteigen, sondern sich dramatisch verändern. So werden zum Beispiel die 2,1 heißesten Orte in Deutschland mit 1,5 Grad Erwärmung, die werden sich ver-21-fachen. Mhm. Also man merkt schon, das ist schon eine krasse Dimension einfach, die das annimmt. Also es wird viel, viel mehr heiße Städte geben, viel, viel mehr, ja, also das hängt ja auch mit gesundheitlichen Folgen zusammen. Das sind viele Themen, die da mit reinspielen dann natürlich.
wenn jetzt jemand sagt so, ja, okay, klingt irgendwie alles ganz sinnvoll und der Typ klingt irgendwie auch ganz interessant. Also einmal kann man sich wahrscheinlich bei euch einfach bei dem Verein informieren, was man tun könnte. Aber was sind so Sachen, wo sich Leute wirklich engagieren, die jetzt nicht irgendwie ein Projekt sich schon rausgesucht haben? Was sind so Sachen, wo jemand sich engagieren kann? In welchem Bereich bei euch?
Bei uns im Verein jetzt speziell, meinst du?
Im Verein oder wo du sagen würdest, so, okay, wenn jetzt jemand kommt, der motiviert ist, den würde ich jetzt gerne zu dem Projekt schieben oder so.
Also ich glaube, es muss eine Art Suche-Biete-Plattform geben für solche Sachen, weil ich kann natürlich sagen, ich habe eine Stellenausschreibung genau für die Stelle, aber die Leute bleiben ja nicht lang, wenn sie nicht wirklich intrinsisch motiviert sind, sage ich jetzt mal, wenn sie da keinen Bock drauf haben. Das heißt, wenn Leute kommen und die können sich gerne einfach über die Webseite das mal anschauen, dann ist es in der Regel so, dass man mal schaut, worauf hast du denn Bock? Ja? Und dann schaffen wir für dich vielleicht sogar eine coole Position, damit du ins Wirken kommst und alle Beteiligten davon profitieren. Mhm. Und vielleicht alle innerhalb dieser ganzen Szene profitieren. Ja? Viele Initiativen wurschteln vor sich hin, alleine. Ja, und man muss halt gucken, wie geht man auch mit diesen Ressourcen um, weil das ist eben das Heftige. Ja, also selber nicht auszubrennen bei diesem ganzen Engagement, das man hat. So, die Zeit ist begrenzt, aber genau, also da einfach zu gucken, wie kann man Ressourcen bündeln, Kompetenzen bündeln, dass man eben gerade im Ehrenamt mit wenig Aufwand viele Menschen erreicht.
Jetzt noch ganz kurz zu dir, kommt vielleicht jetzt ein bisschen spät, aber wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
Also tatsächlich habe ich bis 2014 ein ganz normales Leben geführt. So, ich habe Klamotten gekauft, auf die ich Bock hatte. Ich habe Fleisch gegessen. Und es kam tatsächlich dann durch ein Auslandsstudium. Also ich habe meinen Master in Malaysia studiert. Und damals war es schon einfach, sich mit dem Thema Ernährung nochmal auseinanderzusetzen. Auch mit globalen Strukturen, also Zusammenhängen. Weil ich damals eben erfahren hatte, ja, viel Müll aus Deutschland wird eben auch exportiert. Dann habe ich mich natürlich fremdgeschämt in einem Land, wo der Müll landet, wo die Infrastruktur nicht da ist. Also das auch hat was mit Verantwortung zu tun, ja, die wir als Gesellschaft übernehmen müssen. Und insbesondere hatte ich damals einen inspirierenden Mitbewohner in meiner WG und der hat sich eben auch vegan ernährt und so kam das eigentlich ziemlich viel ins Laufen und dann eben auch ein Praktikum in Ostafrika gemacht, im Wassersektor damals. Und da bin ich tatsächlich auf die Textilien aufmerksam worden. Dass es unglaublich ist, was wir an Ware konsumieren und dann international exportiert wird. Ja, und das betrifft nicht nur Textilien, eben auch die Lebensmittelindustrie. Wir essen nur das tollste Hühnchenfilet und alles andere wird eben in Länder gebracht, wo dann zum Teil bis dahin zigmal die Kühlkette unterbrochen ist, aber das Fleisch einfach dreimal billiger ist als die lokale Hähnchenproduktion und damit gehen Märkte kaputt. Es ist perverse Abhängigkeiten, die wir da generieren eigentlich. Und ja, zum Teil auch wirklich Druckmittel, die da entstehen. Genau. Mhm. Und von dieser Zeit aus im südlichen Afrika bin ich dann eben wieder zurück nach Deutschland und habe mir gedacht, was geht eigentlich ab? Und das war so der Startschuss für mich, hey, nee, ich muss irgendwas machen. Weil um die Welt ein bisschen besser zu machen, muss ich nicht in die ländlichen Regionen Afrikas gehen, sondern muss ich genau bei mir hier vor der Haustür anfangen. Weil würden alle Menschen leben wie wir Deutschen, bräuchten einfach drei Erden. Und das einfach nicht wegzunehmen. Das kann man einfach nicht, sich nicht schönreden. So, also das ist ein Leben auf Pump, auf Mensch und Natur. Ja? Und wir sind so weit entwickelt, möchte man meinen. Wir müssen uns nicht mehr täglich um den Kampf um Nahrung oder Unterkunft bemühen, sondern sind eigentlich in einem Zustand, wo es fast in jedem Leben um irgendwie eine Art Selbstverwirklichung geht. Und gleichzeitig leben wir auf Kosten der Menschen, die genau dieses Problem haben, dass sie sich eben noch um Leben und oder um Nahrung kümmern müssen. Ja. Und so entsteht halt Kinderarbeit. Also das ist Wahnsinn, was wir da für ein Rad am Laufen halten. Ja. Und ja, ich sage immer, jeder Kassenzettel ist ein Stimmzettel. Ja, ich unterstütze ein Konzept damit, in irgendeiner Form. Und manches lässt sich sicher nicht vermeiden. Aber, auch das habe ich mir heute Morgen noch gedacht, kam mir irgendwie beim Aufwachen ein Zitat. Ich glaube, es war eine amerikanische Politikerin, die gesagt hat, wer wählen kann, kann verändern. Und das finde ich genial. Weil natürlich hat die Person, die sich um Unterkunft und Essen jeden Tag bemühen muss und gar keinen Planungshorizont hat, die kann nicht viel wählen. Ja? Aber wenn ich sage, hey, ich habe vielleicht den einen oder anderen Euro übrig, ja, und kann wählen, kaufe ich Bioprodukte oder nicht oder kaufe ich Fairtrade oder nicht, dann unterstütze ich ein neues Konzept. Und das Geile ist an dieser ganzen Thematik, All die Systeme, die wir haben, sind menschengemacht. Das heißt, sie können von Menschen verändert werden.
Wenn du das so, ich meine, du hast das jetzt innerhalb von wahrscheinlich 2-3 Minuten so einmal durch die schwärzesten Themen unserer Welt einmal so durchgeschlichen. Wie kannst du da noch motiviert sein? Wie kannst du da noch positiv sein? Wie kannst du da nicht einfach den Kopf in den Sand stecken?
Ja, du musst dein Leben genießen. Und gleichzeitig habe ich irgendwie für mich den Leitsatz entwickelt, ich möchte ein Leben für mich gestalten, das nicht auf Kosten von anderen Menschen und Natur basiert. Mhm. Und diesen Weg zu ebnen ist extrem schwer, aber er ist auch total geil und spannend und spaßig, weil die Leute, die auf diesem Weg sind, die haben denselben Spirit. Und es ist egal, ob ich auf eine Textilmesse fahre mit nachhaltigen Textilien, es sind immer coole Leute, coole Gespräche und da passiert was. Also genau. Es passiert einfach was.
Steffen, letzte Frage. Jetzt wechseln wir das Thema mal noch ganz kurz ins bisschen philosophisch-kreative. Und zwar, wenn du dir jetzt das Allgäu mal als Person vorstellst, wie ist diese Person? Wie ist sie? Wie verhält sie sich? Vielleicht, wie sieht sie auch aus? Was macht sie so? Was kommt dir so als erstes in den Sinn?
Als erstes in den Sinn kommt mir so ein bärtiger, eher kleinerer Mann mit einem Gehstock, der auf einer Alm hockt und seinen Käse macht. Das kommt mir da. Aber der sieht auf seiner Alm da schon recht weit. Also der sieht auch bis München um. Also der weiß schon, dass es mehr gibt als das Allgäu. Und vor allen Dingen glaube ich, dass es auch wichtig ist, diesen Weitblick einfach zu haben.
Ja.
Das wünsche ich dem Allgäu einfach auch.
Steffen, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, voll gern.
Mehr Informationen zu Steffens Verein findet ihr auf gemeinwohl-gesellschaft.org. Wenn euch das Thema interessiert, hört doch mal die Folge mit Laura und Markus vom Unverpacktladen in Erkheim an oder die Folge mit Martin und Raphael von Patron e.V., die mit immer neuen Ideen für den Schutz der Umwelt und für Gemeinwohl einstehen. Alle Folgen findet ihr unter podcast.allgäu.de. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne einen Kommentar bei iTunes oder Spotify oder teilt die Folge mit euren Freunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.